28. Januar 1972 fassen Bundeskanzler Willy Brandt und die Regierungschefs der Länder den Beschluss zum sogenannten radikalen Erlass. Nach den Beamtengesetzen in Bund und Ländern darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Beamte sind verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung dieser Grundordnung einzusetzen. Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrages. Erfüllt ein Beamter durch Handlungen oder wegen seiner Mitgliedschaft in einer Organisation verfassungsfeindlicher Zielsetzung die Anforderung nicht, so hat der Dienstherr aufgrund des jeweils ermittelten Sachverhaltes die gebotenen Konsequenzen zu ziehen und insbesondere zu prüfen, ob die Entfernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben ist.
Der Beschluss wird zügig umgesetzt. Die Anfrage beim Verfassungsschutz die Regel. Bewerberinnen und Bewerber im öffentlichen Dienst werden mit den Zweifeln der Behörden an ihrer Zuverlässigkeit konfrontiert. Schreiben des Senators für Schulwesen des Landes Berlin vom 14. April 1974.
Sie haben sich um Einstellung als Studienreferendar im Lande Berlin beworben. Bei der Überprüfung der Einstellungsvoraussetzungen sind Zweifel entstanden, ob Sie die Bedingungen erfüllen, wonach nur derjenige in das Beamtenverhältnis berufen werden darf, der die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt.
Selten lautet der Vorwurf, die Betroffenen hätten konkrete verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt. Weit häufiger wird dagegen hochschulpolitisches Engagement als Mitglied oder auf der Liste linker Gruppierungen zum Anlass genommen, Stellungnahmen einzufordern und zu Anhörungen vorzuladen.
Sie haben bei den Wahlen zum Konzil der Freien Universität Berlin im Februar 1971 und bei den Wahlen zu den Fachbereichs Institutionsräten und Kommissionen im Juni 1971 im Fachbereich 16 Germanistik für die Liste Aktionseinheit der Aktionsgemeinschaft demokratischer und sozialistischer Germanisten, ASDG, kandidiert. Die von Ihnen durch Ihre Kandidatur unterstützte Gruppierung gehört zu den Aktionsgemeinschaften von Demokraten und Sozialisten, ADS.
Da es an nachweisbarem verfassungsfeindlichen Handeln fehlt, ziehen die Behörden Rückschlüsse aus dem Engagement in und für Gruppierungen, Flugblättern und programmatischen Texten. Die Betroffenen setzen sich zur Wehr und versäumen dabei nicht, die fadenscheinige und widersprüchliche Argumentation der Behörden aufs Korn zu nehmen.
Es trifft zu, dass ich auf der Liste Aktionseinheit der ADSG kandidiert habe. Mit meiner Kandidatur habe ich die Mitbestimmungsrechte wahrgenommen, die das 1969 verabschiedete Berliner Universitätsgesetz den Studenten zur Vertretung ihrer Interessen auf allen Entscheidungsgebieten der Universität einräumte. Für die neu geschaffenen Gremien zu kandidieren, erschien mir schon deswegen notwendig, weil nur durch die tätige Mitarbeit an der Ausgestaltung des Reformgesetzes die Einwände prinzipieller Gegner einer Demokratisierung der Universitäten widerlegt werden konnten. Umso mehr hat es mich überrascht, dass Sie, sehr geehrter Herr Senator, aus meinen beiden Kandidaturen den Verdacht herleiten, ich könnte nicht gewährleisten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes der Verfassung von Berlin einzutreten. Ihre Zweifel befremden mich vor allem deswegen, weil ich weder während meiner Tätigkeit in den Selbstverwaltungsorganen der Universität noch vorher und nachher oder jemals in Wort und Schrift etwas geäußert habe, was sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Ich habe mich im Gegenteil während meiner Amtszeit im Fachbereichsrat und Konzil darum bemüht, die vom Universitätsgesetz geforderte Demokratisierung der Universitäten bezüglich ihrer Lehrinhalte und Formen zu konkretisieren. Die von der ADS in ihrem Programm für den demokratischen Kampfentwurf erhobenen hochschul- und bildungspolitischen Forderungen stehen meiner Meinung nach nicht nur nicht im Widerspruch zu den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern leisten im Gegenteil einen Beitrag zu deren konkreter Ausgestaltung im Sinne der Gleichheitsforderung und des Sozialstaatspostulats des Grundgesetzes.
Ebenso intensiv wird die innere Einstellung der Bewerberinnen und Bewerber ausgeforscht. Die Suche nach vermeintlichen Gegnern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung offenbart den Charakter des radikalen Erlasses als reiner Gesinnungsschnüffelei. Schreiben des Senators für das Schulwesen des Landes Berlin vom 17. April 1974. Im Jahre 1969 haben Sie eine Reihe von Artikeln für die SEW-Zeitung Die Wahrheit geschrieben. Die Zitate, gestützt durch die Gesamttendenz der Artikel, ergeben eine Gleichsetzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes mit einer von Ihnen so bezeichneten kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die in einem langfristigen Kampf durch marxistisch geschulte Kader beseitigt werden soll. Ich bitte Sie, sich insbesondere zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes und deren Vereinbarkeit mit der marxistisch-leninistischen Ideologie zu äußern. Die Anhörungen stellen sich aus der Sicht der Betroffenen oftmals mehr als Verhöre dar, die nicht nur Handlung und Gesinnung, sondern auch das persönliche Umfeld einbeziehen. Gedächtnisprotokoll eines Verhörs. Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um eine Wohngemeinschaft? Ich bin Untermieterin. Haben Sie Kontakt zu den anderen Untermietern?
Ja, ich kenne die anderen Untermieter.
Wissen Sie, ob die Leute, die in Ihrer Wohnung wohnen, in einer politischen Gruppe arbeiten?
Nein, das weiß ich nicht.
Führen Sie politische Gespräche mit diesen Leuten?
Nein.
Ich bin selten zu Hause, habe wenig Kontakt zu den übrigen Untermietern, da ich Lehrer bin. Sie wissen also nichts über politische Aktivitäten Ihrer Mitbewohner?
Nein.
Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie an meinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen zweifeln. Könnten Sie mir mitteilen, welche Anhaltspunkte Sie für Ihre Zweifel haben?
Dieses Gespräch, das ich mit Ihnen führe, beinhaltet meine Zweifel.
Also, mir ist nicht verständlich, was Ihre Fragen über die anderen Untermieter mit Ihren Zweifeln an meinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen zu tun haben.
Das spielt hier keine Rolle, das muss Ihnen nicht verständlich sein.
Wieso wohnen Sie mit Leuten zusammen, über die Sie nichts wissen?
Aber ich habe diese Untermieter noch nicht ausgesucht.
Ich bin nach Berlin gekommen und habe ein Zimmer in einer Wohnung gemietet. Andere Leute haben dort ebenfalls ein Zimmer gemietet.
Kennen Sie eine Gruppe internationaler Marxisten, GIM?
Ja, ich habe schon mal Flugblätter gelesen, aber sonst weiß ich nichts über diese Gruppe.
Kennen Sie prominente Mitglieder dieser Gruppe?
Jakob Moneta.
Ja. Ernest Monet. Woher kennen Sie den? Von einer Fernsehsendung. So, diese Sendung haben Sie also gesehen. Teilweise.
Wo? In Ihrer Wohnung?
Nein, beim Kollegen von der Schule.
Haben die Leute in Ihrer Wohnung diese Sendung auch gesehen?
Aber das weiß ich doch nicht.
Was halten Sie denn von Wohngemeinschaften überhaupt als Wohnform? Halten Sie Wohngemeinschaften für begrüßungswert?
Ich habe keine Erfahrung. Aber, naja, angesichts der Wohnlage in Berlin für Studenten?
Manchmal versteht man etwas nicht. Man hält Fragen für einen Witz. Halten Sie mal meine Frage nicht für einen Witz. Können Sie sich vorstellen, dass die anderen Untermieter aus Ihrer Wohnung führende Mitglieder einer politischen Organisation, zum Beispiel der GIM, wären? Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich vorstellen, dass Sie das nicht wüssten?
Nein, ich glaube, das wüsste ich. Aber ich weiß es nicht. Ich bin außerdem selten zu Hause.
Aber Sie sind doch Lehrerin. Das erfordert doch häusliche Vorbereitung. Oder bereiten Sie Ihren Unterricht vor?
Sie sprachen von einem Ermittlungsverfahren. Sie haben also offensichtlich Unterlagen, die der Personalrat nicht hat?
Wir haben im Moment keine Unterlagen hier. Wir werden die Sache überprüfen. Falls Unterlagen vorliegen, werden wir sie dem Personalrat vorlegen. Nehmen wir theoretisch an, es bestünden doch Unterlagen. Sie meinen ja, es existieren keine. Wären Sie dann damit einverstanden, dass Sie dem Personalrat ausgehändigt werden?
Ja.
Wie können Sie denn damit einverstanden sein, wenn Sie davon ausgehen, dass keine Unterlagen existieren?
Ich gehe davon aus, dass keine Unterlagen existieren. Mir wurde doch gerade eine theoretische Frage gestellt. Die Praxis des radikalen Erlasses, die zunehmende Kritik in den Medien und die Solidarisierung der Kolleginnen und Kollegen überfordern schließlich die Behörden und führen zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit im öffentlichen Dienst. Im Fall einer Berliner Lehrerin solidarisieren sich die Kolleginnen und Kollegen und melden sich öffentlich zu Wort. Sofort werden disziplinarische Ermittlungen eingeleitet. Ladung zur Anhörung durch das Bezirksamt Steglitz von Berlin.
Sehr geehrter Herr, Der Leiter der Abteilung Volksbildung hatte das Lehrerkollegium mündlich anweisen lassen, von Äußerungen in dieser Angelegenheit Dritten gegenüber während des schwebenden Verfahrens abzusehen. Unbeschadet dieser Anordnung haben Sie, wie Sie in Ihrem Schreiben vom 17.04.1975 zugaben, diese Angelegenheit in einem offenen Brief in einseitiger und sinnentstellender Weise erörtert und den offenen Brief der Presse zugänglich gemacht. Da Ihre vorbezeichnete Verhaltensweise den Verdacht eines Dienstvergehens begründet, hat das Bezirksamt Vorermittlungen gegen Sie angeordnet.
Die Betroffenen protestieren gegen diese offenkundige Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Behörde sieht sich zu juristischen Klimmzügen und einer ausführlichen Begründung benötigt. Schreiben des Senators für Schulwesen des Landes Berlin.
Das verfassungsmäßig gewährleistete Recht auf freie Meinungsäußerung gilt grundsätzlich auch für den Beamten. Nach Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz findet das Recht seine Schranken unter anderem in den Vorschriften der Allgemeingesetze. Nach diesen Rechtsvorschriften unterliegt das Grundrecht der freien Meinungsäußerung Einschränkungen, die sich aus den im Landesbeamtengesetz konkretisierten Pflichten der Beamten ergeben. Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, zur Einhaltung des Dienstweges, zur achtungswürdigen Verhalten und zur Mäßigung und Zurückhaltung bei politischer Betätigung.
Die Behörde erkennt das Problem der eingeschränkten Meinungsäußerung und sieht sich in einer geradezu aufklärerischen Verantwortung. Den Maulkorberlass nimmt sie nicht zurück.
Ihre Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben. Ich erkenne jedoch an, dass mir Ihr Vorbringen im Hinblick auf die Frage der Grundrechtsausübung im Beamtenverhältnis begreiflich ist. Daher würde ich es begrüßen, wenn meine Ausführungen der Klarstellung dienten und zu einem besseren Verständnis der gegenseitigen Belange führten.
Die entlassene Lehrerin konnte vor Gericht ihre Wiedereinstellung und schließlich die Verbeamtung erreichen. In tausenden anderer Fälle stand am Ende die Nichtübernahme in dem und in mehreren hundert Fällen der Ausschluss aus dem öffentlichen Dienst. Dass nach der Meinungsfreiheit auch das Recht auf einen anwaltlichen Beistand bestritten wird, verwundert kaum noch, konnte aber das Verwaltungsgericht nicht überzeugen.
Es ist dem Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers nur so möglich, von den Antworten und Darlegungen des Antragstellers, über die kein Protokoll geführt wird, wörtlich und vollständig Kenntnis zu nehmen. Wäre er nicht anwesend, wäre eine Korrektur der Sachverhaltsfeststellung, die der Antragsgegner seiner Einstellungsentscheidung zugrunde legt, durch den Antragsteller sehr erschwert.
Deutliche Worte, die eindrücklich belegen, dass rechtsstaatliche Standards nicht zu den Leitlinien des radikalen Erlasses gehören. Dass der Rechtsstaat unwiderruflichen Schaden erleiden würde, dämmerte zunehmend auch der Politik. Friedrich Hölscher, Mitglied des Deutschen Bundestages, FDP.
Es ist bei uns inzwischen leichter, Volksvertreter zu werden als Schrankenwärter.
Das Unbehagen erreichte selbst die Union. Der damalige Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse und spätere Bundesarbeitsminister Blüm folgerte:
Der Ausschluss junger Mitbürger vom öffentlichen Dienst entscheidet über Lebenswege. Wer ihn handhabt, spielt die Rolle des lieben Gottes. Ein Fehler hier, ein Missverständnis dort, eine Intrige noch dazu und schon sind die Weichen für ein ganzes Leben gestellt. Dass Dilettantismus und Gesinnungsschlüffelei sich breit gemacht haben, spricht sich langsam herum. Die Raffinesse von wirklichen Verfassungsfeinden ist nur selten in das Netz von Erlassen gegangen.
Der Hintergrund war keineswegs das Bekenntnis zur Toleranz gegenüber anderen politischen Richtungen, sondern die offenkundig einseitige Bekämpfung linker Gesinnung und eine Rechtfertigung dafür, sich mit dem wegen seiner Vergangenheit als Nazi-Marinerichter schwer belasteten baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger solidarisch erklärt zu haben. Dass die Bundesrepublik Deutschland mit Linken ganz offenbar anders umsprang als mit Rechten, veranlasste eine Gruppe Bundestagsabgeordnete von SPD und FDP, sich besorgt zu Wort zu melden.
Es wurde eine größere Anzahl DKP-Mitglieder von der Einstellung in den Vorbereitungsdienst zurückgewiesen. Obwohl außer ihrer Mitgliedschaft in der DKP keinerlei andere Aktivitäten wie Teilnahme an Demonstrationen, Unterschreiben von Resolutionen und erst recht keine Teilnahme an Friedensbrüchen und Landsfriedensbrüchen vorlagen. Dagegen wurden in Baden-Württemberg ein Hochschuldozent eingestellt, der als NPD-Mitglied und Landtagsabgeordneter sich eindeutig und agitierend erklärt hatte. Trotz starker Aktivitäten in rechtsradikalen Organisationen vielfacher Art
werden gegen Beamte, selbst in höheren und höchsten Dienststellen, keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Eine kleine Anfrage im Bundestag brachte die Tatsache ans Licht, dass die Anzahl der Rechtsradikalen im öffentlichen Dienst größer ist als die der Linksradikalen. Während Helmut Schmidt das Vorgehen in seiner Zielrichtung rechtfertigte und lediglich eingestand, man habe vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, bekannte sich Willy Brandt später dazu, einen politischen Fehler begangen zu haben. Zu einer Rehabilitation durch den Staat oder einem Signal der Wiedergutmachung ist es jedoch bis heute nicht gekommen.